So, guten Abend. Na, bin ich drauf? Perfekt. Schön, hier zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, wie ihr eure Nachmittage oder vor allem Abende so verbringt, wenn ihr so überlegt. Also ich spreche jetzt wahrscheinlich mehr für meine Generation, aber weiß nicht so genau. Man sitzt so am Computer und überlegt sich noch, was für ein Video könnte man jetzt noch anschauen oder eine Dokumentation oder was weiß ich. Und die Auswahl ist immens. Ich habe hier auch tagsüber, wenn ich was arbeite, nebenher noch theoretisch 2, 3 Predigten von irgendwelchen Leuten, die ich mir angucken könnte, wo ich mal dachte, das wäre mal interessant. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Fülle, was ich machen könnte. Mein Problem ist nur, ich habe keine Zeit. Also die Dinge, die ich mir gerne anschauen würde, die sind ewig, aber meine Zeit ist halt ziemlich begrenzt. Und das ist so allgemein tatsächlich so ein bisschen das Problem unserer Zeit oder ja, unserer Zeit heute, dass wir Wissen in Fülle haben, Informationen auf Knopfdruck, aber ne, hätte man noch mal einen Tag mehr, wäre vielleicht irgendwie geschickt, dann würden wir uns noch mal ein paar Sachen mehr anschauen. Auf jeden Fall, das hat so ein bisschen zu einem Trend geführt. Jetzt wieder, es kann sein, ich spreche nur für eher jüngere Generation, ich weiß es nicht. Aber es gibt verschiedene YouTube-Videos schon seit mehreren Jahren, Videos, die man sich online anschauen kann, die versuchen genau das aufzugreifen. Man hat riesige Themen, wie jetzt hier zum Beispiel, habe ich mir, glaube ich, tatsächlich selber mal angeguckt, das hieß, unsere Wirtschaft in Deutschland erklärt in 12 Minuten. So nach dem Motto, ne, hier, man hat ja nicht so viel Zeit, also bricht man das schnell runter. Für mich perfekt. Oder klar, das ist klassisch, das kennen jetzt wiederum wahrscheinlich die meisten. Tagesschau in 100 Sekunden, weil 15 Minuten am Abend, das ist halt dann doch irgendwie schon viel. Also 100 Sekunden, immerhin habe ich das dann, ne, das ist noch okay. Oder mit diesen 7 Schritten zur finanziellen Freiheit, ist auch so ein Schlagwort. Oder, und tatsächlich, das habe ich wirklich so gesehen, ein bisschen, also so ähnlich, ich habe 300 Bücher über Ernährung gelesen, das habe ich gelernt. So ein 5-Minuten-Video oder so. Also perfekt, oder? Also am besten alles zusammengefasst und kurz. Das wünschen wir uns. Und eigentlich, wie wäre das, wenn es es auch für den Glauben gäbe? Das wäre doch irgendwie nett. Also als Christ, ne, ständig hier Bibel lesen, jeden Sonntag in Gottesdienst. Und also wenn man das nicht, könnte man das nicht irgendwie komprimieren, so hier 3 Schritte. Ich habe mir das mal überlegt, wie man das machen könnte. Und mein erster Vorschlag wäre ja zum Beispiel, mit diesen 7 Schritten wirst du wie Jesus. Da haben wir es, auf den Punkt, perfekt. Ne? Also wofür dann noch sonst so viel abmühen, das wäre doch super. Oder anderer Vorschlag, ich habe 66 Bücher über Gott gelesen, das musst du wissen. 5 Minuten, Ende. Oder? Also ich fände es ja top, aber okay. Oder ein drittes noch, so wird dein Glaube lebendig und leidenschaftlich. In 10 Minuten kurz erklärt. Noch besser wäre natürlich 5 Minuten oder so, weil da könnten wir das Thema endlich abhaken und zum nächsten übergehen. Versteht, was ich meine. Schön wär's. Wir wünschen uns das letztlich sogar, glaube ich, so eine Abkürzung, eine Zusammenfassung und glaube einfach, zack, so geht's. Aber funktioniert das so? Funktioniert das mit dem Glauben so? Wie ist das, wenn es ums Thema geht, ein reifer, lebendiger Christ zu werden, im Glauben zu wachsen? Wie kommen wir da hin? Wie geht es? Ich habe hier einen Stein mitgebracht, den ich vorhin gefunden habe. Und aus so einem Stein, was lacht er jetzt? Okay, aus so einem Stein, wenn der unter hohem Druck Tausende von Kilometern unter der Erde unter hohem Druck zusammengepresst wird, sich Kohlenstoff drin befindet, entwickelt sich aus sowas so ein kleiner Diamant. Ihr könnt ihn wahrscheinlich nicht erkennen, aber genau. Unter hohem Druck und langer Zeit entsteht aus irgendwie so einem Gestein und Kohlenstoff, was da drin eingeschlossen ist, mit der Zeit ein Diamanten. Und danach, das ist noch nicht alles, dieser Diamant wird geschliffen, Schritt für Schritt bearbeitet, poliert, ein langer Prozess. Und tatsächlich, das macht ihn ja auch eigentlich erst so wertvoll, dass es halt nicht nur ein Stein ist, den man wo findet, sondern hat ganz schön viel dazugehört, dass der sich so entwickelt hat. Ja, und ich denke, es ist uns klar, Ein reifer Glaube, genauso wie ein guter Charakter, ist ziemlich genau so wie bei einem Diamanten. Der entsteht unter Druck durch Höhen und besonders die Tiefen des Lebens. Leider nicht durch ein 3-Minuten-Video. Ein reifer Glaube braucht Zeit. Aber trotzdem kann ja so ein Stein über tausende Jahre bei uns im Garten liegen und es wird trotzdem nicht zum Diamanten. Und genauso ein Christ, der sein ganzes Leben lang in die Kirche geht oder in Gottesdienst und Bibel liest, kann auch sein, dass der am Ende noch genauso wenig reif ist, wie am Anfang war. Also die Frage bleibt, wie kommen wir dahin? Reifer Glaube. Was würdest du spontan sagen? Wie wird dein Glaube lebendiger, reifer? Ich vermute mal, zumindest das wäre es, was ich tatsächlich spontan antworten würde auf die Frage, wenn ich sage, hey Chris, wie würde ich eigentlich reifer werden? Dann würde ich sagen, ja Chris, eigentlich, ich müsste halt mehr machen. Also ich müsste mir halt ehrlich gesagt mehr Zeit nehmen für meinen Glauben, für Bibellesen, mehr beten. Weiß nicht, vielleicht wäre das auch das Erste, was du dabei denkst. Ich glaube aber, ist das nicht ein klassischer Fehler, den wir meinen? Den Blick auf mich zu richten, mein Tun, meine Leistung noch mehr machen? Und das wäre mein erster Punkt, den ich ganz am Anfang hinstellen will. Und zwar, ich glaube, ein reifer und lebendiger Glaube entsteht immer mit dem Blick auf Gott, nicht auf mich. Dann, wenn wir auf ihn schauen, auf das, was er tut in meinem Leben, und wenn wir von ihm ergriffen werden, nicht wir steigern unser Glauben durch noch mehr Tun und noch mehr Machen, sondern er ist es, der uns verändern möchte. Gott ist es, der dich zu sich zieht, und ich bin mir sicher, dass er das tut, immer wieder und immer wieder neu. Aber, das ist der zweite Punkt, wenn wir was zu tun haben, dann ist es zulassen. Zulassen, dass er mich verändert. Zulassen, dass er mein Herz bricht. Was meine ich damit? Ich glaube letztlich, mir geht es so, ist es ganz oft genau das, letztlich zuzulassen, dass Gott mein stolzes, egoistisches Herz bricht. Das Blindes für ihn, für seine Größe, für seine Güte. Oder das meint, ja, ich schaff's doch auch ohne ihn. Das wäre mein zweiter Punkt, zuzulassen, dass Gott dich verändern darf. Der dritte Punkt, und ich hatte das vor ein paar Wochen in der Jugend, dass jemand auf mich zukam und meinte, ah, Sonntagsgottesdienst, nee, das ist eher nichts für ihn. Weil, ehrlich gesagt, was die da in der Predigt sagen, das weiß er doch schon alles. Da erzählen die doch nichts Neues. Und ich glaube, letztlich hat er recht. Letztlich erzählen wir hier nichts Neues im Gottesdienst. Es geht um Jesus am Kreuz und es wird da auch noch hoffentlich in vielen, vielen Jahren immer noch um Jesus am Kreuz gehen. Und ich glaube, im Grunde weißt du im Wesentlichen schon alles über den Glauben und über Jesus. Ich glaube, du weißt es schon lange im Kopf. Der Punkt ist, wir machen es halt nicht. Oder wirklich begriffen haben wir es nicht. Hätte ich Gottes Wesen schon voll ergriffen, wie er ist, in seiner Tiefe, die Ewigkeit, die auf mich wartet, hätte ich das, Alter, ich würde völlig anders leben, wie ich es heute tue. Aber wirklich, weil ich es halt nicht begriffen habe. Wissen tue ich das alles schon, aber begriffen habe ich es nicht. Und das ist mein dritter Punkt. Ich glaube, letztlich geht es nicht um Kopfwissen, was wir noch alles wissen, sondern es geht darum, dass sich mein Herz verändert. Das beste Beispiel dafür ist für mich das Abendmahl. Wir feiern nachher das Abendmahl. Da könnte man ja auch meinen, wir machen das Monat für Monat, Jahr für Jahr. Man könnte ja sagen, also dreimal gemacht, dann wissen wir, wie es abläuft. Jesus am Kreuz für mich gestorben, das können wir abhaken. Aber nee, Jesus war das offensichtlich wichtig, dass wir das immer und immer wieder machen. Warum? Ja, weil wir es nicht begreifen, was eigentlich passiert, weil wir es in unserem Herzen begreifen müssen. Auch heute soll es nicht um was Neues gehen. Es geht heute um in einen Aspekt von Gottes Wesen. Und zwar, wir wollen genau das tun, also was hier der erste Punkt ist. Und zwar, wir wollen mal auf Gott schauen. Und das werden Sie jetzt hinten, ich vermute mal nächste Woche, wird er da nochmal einen anderen Aspekt nehmen. Das darf er dann entscheiden, aber so war es geplant. Auf jeden Fall, wir wollen auf Gott schauen und uns eine Seite von Gott anschauen. Um den Punkt, den es heute gehen soll, ist das Thema Gnade, ein gnädiger Gott. Und jetzt könnte man wieder vielleicht meinen, Alter, jetzt wieder so ein frommes Thema, Gnade, haben wir nicht wieder mal was Neues? Und da wieder, nein, wir haben da nichts Neues. Die Frage ist, lässt du es zu, dass diese Wahrheit dein Herz verändert? Lässt du zu, dass Gott dich mit seiner Wahrheit konfrontiert? Er dein Herz brechen darf, neu formen darf? Okay, Gnade. Psalm 103, Vers 8, da heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Was hat es mit dieser Gnade auf sich? Und was hat die mit dir und mir zu tun? Und dazu zunächst, ich glaube, es ist allein die Gnade Gottes. Allein die Gnade Gottes, die mich gemacht hat zu dem, was ich heute bin. Es ist allein diese Gnade, die mich im Sturm des Lebens hält, mit allen Auf und Abs. Es ist allein seine Gnade, die mich kennt. Mich mit all meinen Fehlern und Schwächen, die ich habe, und die mich trotzdem jeden Morgen neu aufstehen lässt, obwohl ich es nicht verdient habe. Was wäre ich ohne seine Gnade? Was wäre ich ohne seine Gnade? Wenn wir in die Bibel schauen, stellen wir fest, dass Gott sich selber am häufigsten über seine Gnade beschreibt. Er wird am häufigsten beschrieben als der gnädige Gott. Die Psalmen, wie in dem Vers, die loben ihn rauf und runter als ein gnädiger Gott. Und für uns heute ist Gnade halt so ein Wort. Aber es macht nichts mit uns. Es berührt uns nicht. Wir haben uns einfach zu sehr daran gewöhnt. Wie sehr bist du dir wirklich dessen bewusst, dass alles in deinem Leben Gnade ist? Alles. Alles, was du hast, was du kannst, sogar wer du bist, hast nicht du dir selber zuzuschreiben, sondern es hat Gott dir geschenkt aus reiner Gnade. Manchmal denkt man sich ja so, also hier nur, also den Teil und den habe ich mir jetzt schon irgendwie selber erarbeitet, aber das ist Blödsinn. Letztlich ist alles Gnade. Du kannst nichts aus dir selber heraus. Es war alles Gott. Zum Beispiel, allein wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt in einem anderen Elternhaus aufgewachsen, andere Familie, ich würde nicht hier vorne stehen. Oder wenn ich mir überlege, welche Menschen mich geprägt haben, ich weiß nicht, kannst du mal überlegen, welche Menschen waren es, die dich geprägt haben? Wo wärst du, wenn Gott sie dir nicht geschenkt hätte? Die Gaben, die du hast, deine Fähigkeiten, die du vielleicht stolz bist, nicht von dir. Die Tatsache, dass du gesund genug bist, um hier sein zu können. Die Tatsache, dass du überhaupt hier bist, das liegt nicht dran, weil du es erkannt hast, glaube, das muss es sein, sondern es hat was damit zu tun, dass Gott dich gezogen hat, immer und immer wieder. Und er dich hierher gebracht hat. Wenn er dir nicht klar gemacht hätte, wer du vor Gott bist und dass du ihn brauchst, alles in meinem Leben ist ein Geschenk, hat Gott mir geschenkt. Und letztlich bezieht sich das, auch wenn ich das jetzt nicht näher ausführen kann, auch auf den Glauben an sich. Du würdest nicht glauben, wenn Gott dir nicht in seiner Gnade begegnet wäre und er dich nicht immer wieder gezogen hätte. Das ist Gnade. Gnade, das, was Gott dir schenkt. Paulus war einer, der viel geleistet hat in seinem Leben. Einer, der, wo man sagen könnte, der hätte stolz auf sich sein können, was er erreicht hat. Und der sagt in 1. Korinther 15, alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Was ich erreicht habe, war nicht meine eigene Leistung, sondern Gott selbst hat es alles in seiner Gnade bewirkt, sagt Paulus. Und ich glaube, er hat es jetzt nicht nur geschrieben, weil das so schön und nett klingt, sondern weil er was begriffen hat in seinem Herzen, weil er eine tiefe geistliche Wahrheit erfasst hat. Alles in meinem Leben ist Gnade. Wie sehr hast du diesen Blick auf dein Leben? Ist allein die Gnade, die uns zu dem macht, der wir sind. Begreifst du das? Was macht es mit dir? Zweitens, wir haben noch nicht mal angefangen. Es geht weiter. Gnade ist das Gegenteil von dem, was du verdienst. Ich mache mal ein Beispiel. Hannah und ich, meine Frau und ich, wir bekommen im Oktober ein Kind. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr bekommt auch ein Kind, einen Sohn. Oder vielleicht habt ihr auch schon ein Kind bekommen. Und dieses Kind wächst auf über mehrere Monate. Und ich stelle mir vor, wie dieser Junge plötzlich eines Tages vor meinen Augen ermordet wird. Was weiß ich, mein Kind läuft über die Straße, aber dem Autofahrer war es egal, der fährt drüber. Mal im Ernst, wie würdest du reagieren? Was würdest du tun? Wie würden deine Gefühle überkochen? Wie sehr würdest du dich rächen wollen an diesem Typen, heimzahlen, niederzumachen für das, was er dir angetan hat? Das wäre Rache. Vielleicht auch würdest du dir Mühe geben, diesen Typen vor ein ordentliches Gericht zu kriegen. Wäre Gerechtigkeit. Die gerechte Strafe für das, was er getan hat. Oder drittens, völlig abstrus, du verzeihst diesen Menschen, ehrlich und von Herzen. Und du sagst, ja, ich trage es dir nicht mehr nach. Und noch einen Schritt weiter, ich habe jetzt ein Zimmer frei. Du darfst ab jetzt bei mir wohnen. Du kommst jetzt zu mir nach Hause und ich werde dich behandeln, wie als wärst du mein liebstes Kind. Also, was weiß ich, ich wasche dir die Wäsche, ich koche dir was zu essen, ich kümmere mich drum, wie als wärst du mein eigenes Kind. Und ja, weil meine Gnade noch nicht genug ist, wenn du eh schon bei mir wohnst, ich adoptiere dich. Ich mache ganze Sache, auch vor dem Gesetz mache ich dich zu meinem erbberechtigten Kind. Du wirst einmal alles erben, was ich besitze. Das ist Gnade. Das Gegenteil von dem, was wir verdient haben. Also ich weiß, es ist ein Beispiel, das ist irgendwie weit weg von unserer Realität. Kein Mensch würde sowas machen, es ist auch makaber. Aber ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der so handeln würde. Aber genau das hat Gott getan. Genau das ist seine Reaktion auf uns. Wir Menschen, wir lehnen uns gegen ihn auf. Wir missachten sämtliche Regeln, die er als guter König dieser Welt aufgestellt hat. Wir zerstören seine Schöpfung, was ihm lieb und teuer ist. Wir treten seine Liebe mit Füßen. Und selbst wenn wir Christen sind, sagen wir, ja gut, was spielt es jetzt noch für so eine große Rolle, was Gott für mir möchte? Wir haben doch auch irgendwie unseren eigenen Willen, unser eigenes Leben. Und dann kommt Gott selbst auf die Welt, wird ein Mensch. Und wir Menschen haben nichts Besseres zu tun, als ihn zu misshandeln, ihn anzuspucken, ihn auszupeitschen, ihn auszulachen und ans Kreuz zu nageln. Ganz ehrlich, wäre ich Gott, ich hätte schon längst die Schnauze voll. Was weiß ich, hätte Blitz, Feuer, Erdbeben geschickt, die Erde ausgerottet. Warum? Wir verdienen nichts anderes. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir haben den Tod verdient. Wir sind alle unendlich schuldig geworden vor Gott. Jetzt heißt es in Römer 5 dazu, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch mächtiger geworden. Dir, wenn du Christ bist, wurde so unendlich viel vergeben. So unendlich viel. Und du hast es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Lassen wir es zu, dass die Wahrheit uns noch ergreift, oder haben wir uns schon längst daran gewöhnt? Also, alles in deinem Leben ist Gnade, erstens. Zweitens, nichts von all dem hast du verdient. Ich erzähle euch passend dazu mal die Geschichte von einem meiner Lieblingslieder. Amazing Grace heißt es. Ich weiß nicht, ob ihr dazu die Entstehungsgeschichte kennt. Genau, es war John Newton, das war ein Kapitän eines Sklavenschiffs im 18. Jahrhundert. Der hat dieses Lied geschrieben. Und er erzählt später von sich selber, wie er unterwegs war, eben mit so einem Sklavenschiff, wenn ich es richtig weiß, war auf dem Weg nach Amerika. Und das war schon ziemlich hart, wie das ablief. Also man sagt, so 10-20% von diesen Sklaven sind unterwegs gestorben, einfach weil die halt irgendwie zusammengepfercht waren, die Sklaven in irgendeiner Ecke. Und dieser Newton berichtet, auf einer dieser Überfahrt ist plötzlich so ein schwerer Sturm aufgetaucht. Ein Sturm, sie sind reingeraten, sie kamen nicht mehr raus und für ihn war klar, hey, es ist vorbei, es ist aus, sie haben keine Chance mehr. Und mitten in dieser Situation schreit er raus, obwohl er nichts mit dem Glauben eigentlich am Hut hatte, und ruft zu Gott, hey, rette uns, rette uns. Und der Sturm hört auf und ihn muss das so sehr, also es muss so eindrucksvoll für ihn gewesen sein, die Situation, dass er so war, ey, ich muss was ändern in meinem Leben, ich kann nicht mehr so weitermachen. Und er bekehrt sich, wird später Prediger und dabei hat er eben dieses Lied geschrieben, Amazing Grace, auf Deutsch, wo unbeschreibliche, zum Staunen bringende Gnade, dass sie einen elenden Wicht wie mich gerettet hat. Ich war verloren, doch jetzt bin ich gefunden. Ich war so blind, doch jetzt kann ich sehen. Darum geht's letztlich, dass uns die Augen geöffnet werden, wie unendlich groß Gottes Gnade unverdient an uns handelt. Dass wir es von Herzen erfassen, das alles ist Gnade. Das hat Gott für mich getan. Und als wäre das nicht schon genug, kommt noch ein dritter Punkt. Es kommt noch ein dritter Punkt. Gott begnügt sich nicht damit, einfach dir und mir unsere Schuld zu vergeben. Sondern genau wie in dem Beispiel vorhin von diesem Mörder, treibt er es in seiner Liebe völlig auf die Spitze mit der Gnade. Indem er uns ganz real anbietet, wir dürfen bei ihm wohnen, als vollkommen erbberechtigtes Kind. Mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und wieder ist es sowas, wie die anderen Punkte auch, eigentlich nichts Neues. Wir wissen es. Aber ich glaube, du und ich, wir können das unmöglich erfassen, wie ungeheuer mächtig das eigentlich ist. Ich glaube, wir können das gar nicht begreifen. Gottes Gnade ermöglicht dir die Herrlichkeit, die Ewigkeit, den Himmel bei Gott. Für mich ist das die absolute Krönung von allem, was Gott uns tun und überhaupt schenken könnte. All diese Leute, die Jesus abgelehnt, getötet haben, die sollen jetzt in den Himmel kommen dürfen. Das Perfekteste vom Perfekten. Eigentlich das Heiligste vom Heiligen. Und da dürfen die rein. Also, ja, nochmal. Alles in deinem Leben ist Gnade. Es ist das Gegenteil von dem, was du verdient hast. Und obendrauf ermöglicht er noch dir die Herrlichkeit. Also Leute, das macht keinen Sinn. Gott, was machst du da? Wie kann eine Gnade so groß sein? Gottes Gnade ist so groß, dass sie von uns rein gar nichts verlangt und doch bereit ist, alles zu geben. Sie ist so groß, dass sie von uns rein gar nichts verlangt und doch bereit ist, alles für dich zu geben. Bitte sag mir, dass das was macht mit dir und nicht einfach nur, ja, Haken dran gehört. Wie können wir jemals einen besseren Grund finden, um vor Gottes Thron zu knien, ihm anbetend unser Leben zur Verfügung zu stellen und ihm zu sagen, hey, ich kann nicht mehr einfach nur irgendwie Larifari so laukalt glauben, sondern zu sagen, hey, ich und mein Leben, ich gehöre dir, Herr Jesus, gebrauch mich. In Johannes 1 heißt es, Von seiner unglaublichen göttlichen Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Bewegt uns das? Und zum Schluss nochmal zur Eingangsfrage, was zeichnet einen reifen und lebendigen Christen aus? Und ich glaube, es bedeutet zu dem Thema, dass unser Herz von Gottes Gnade ergriffen ist, dass wir es ergriffen sind in unserem Herzen und wir daraus leben. Dazu bete ich noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein unglaublich großer Gott bist, der uns überreich beschenkt mit allem, was wir haben, was wir nicht verdient haben. Herr Jesus, das ist eine Wahrheit, die ich nicht begreife, die wir nicht begreifen können, Herr. Und doch macht sie mich demütig vor dir, Herr, und dankbar. Ich danke dir dafür, Herr, und preise dich für deine Gnade. Herr, ich bitte dich, mach du uns das immer wieder neu bewusst. Ja, brich du unser stolzes Herz, unser egoistisches Herz. Das meint, wir wissen es schon irgendwie selber am besten. Danke, Herr. Amen.